Ja, hallo. Es hat ein neues Jahr angefangen für unsere Z-Hoch-3-Community. Der POTUS in Washington hält die Welt in Atem, wie gewohnt, aber das ist heute nicht unser Thema. Wir reden Zukunft zum Zuhören mit zwei Trend- und ZukunftsforscherInnen über das große Ganze. Was ist
Also wer das Bedürfnis hat, sich über diese Zukunftsthemen auseinanderzusetzen, aber auch seinen eigenen Horizont zu erweitern und zukunftsfähiger im Unternehmen zu werden, der kann gerne bei uns unseren Studiengang buchen. Wir starten
Hallo
im
Klaus,
März in
guten
die
Morgen.
nächste Runde. MBA Future Management, weitere Informationen natürlich im Internet oder gerne auch bei Klaus und mir persönlich.
Hallo.
Bis dahin.
Mal kurz, wer du bist, was du machst.
Gerne. Ja, hallo, mein Name ist Gina. Ich bin studierte Zukunftsforscherin und ich arbeite seit über 6 Jahren in der Strategieberatung für teilweise öffentliche Organisationen, aber auch größere andere Organisationen wie Mobilkonzerne und so weiter und so fort und habe in den letzten Jahren den Foresight-Bereich in einer Strategieberatung aufgebaut und bin jetzt ganz frisch seit Ende letzten Jahres als Zukunftsforscherin in der Agentur für Innovation in der Cybersicherheit angestellt. Und ich wohne in Berlin und ich gehe gerne rennen in meiner Freizeit und backen tue ich auch gerne. Und ich bin auch Dozentin für das Thema Future Literacy.
Darauf kommen wir natürlich gleich noch, so haben wir uns ja auch kennengelernt. Fangen wir mal damit an. Was hat dich denn geritten und dazu gebracht, Zukunftsforschung zu studieren?
Ganz ursprünglich komme ich aus der Werbung. Also ich habe nach dem Abi direkt eine Ausbildung gemacht in der Werbeagentur. Ich fand irgendwie das Thema Geschichten erstellen, Geschichten erzählen, das Thema Texten fand ich super spannend damals. Habe dann in der Werbung gemerkt, dass ich Strategie super spannend finde und habe mich dann nach einem Bachelor und nochmal einer Zeit in der Werbung eben nochmal umgeschaut und geguckt, wo geht's denn eigentlich weiter, wo könnte es denn weitergehen. Werbung selber fand ich für mich dann zu dem Zeitpunkt so ein bisschen zu flach und habe gemerkt, da geht es auch irgendwie immer auch viel um die Gedanken anderer Leute und um ja viel Papier bedrucken am Ende. Und dann ist mir der Master Zukunftsforschung über den Weg gelaufen. Und tatsächlich habe ich schon mein Leben lang gerne Ziele mir zum Beispiel gemacht, Ziele aufgeschrieben und überlegt, wie kommt man da hin und ja, so das große Ganze mal in der Zukunft für mich aufgespannt. Und der Master Zukunftsforschung, der ist mir dann damals über den Weg gelaufen und der war einfach. Ja, der hat mich ganz schön gekriegt, muss ich sagen, weil es ging darum, das Thema Zukunft aus vielen verschiedenen Perspektiven so ein bisschen zu greifen, sich dem zu nähern. Es ging darum, verschiedene theoretische Ansätze auch zu verstehen, ein bisschen Psychologie, ein bisschen Philosophie, da möchte ich aber gar nicht so weit reingehen. Aber vor allem ging es auch darum, interdisziplinär zu arbeiten. Also es war ein Studiengang, wo ganz viele verschiedene Personen zusammengekommen sind, die alle schon Berufserfahrung hatten, die alle schon ein Bachelorstudium gemacht hatten und eben mit ihrem Vorwissen, mit ihrer Geschichte gemeinsam sich diesem Thema Zukunft zu nähern. Und das fand ich in dem Moment oder in dem Zeitpunkt, in dem ich war in meinem Leben damals, nämlich so, ich möchte gerne strategisch arbeiten, ich möchte das, was ich bereits mitgenommen habe, kreativ denken, all das, was ich auch aus der Werbung kannte, einfach noch ein bisschen in eine andere Richtung lenken. Das hat einfach gepasst.
Das klingt ja sehr ähnlich zu dem, was mich dann auch die Studis im Future Management oft fragen. Und ich frage dich das jetzt auch. Was macht man hinterher mit so einem Titel? Ob nun Zukunftsforschung oder Master Future Management?
Ich glaube, es kommt ganz darauf an, was man vorher auch gemacht hat. Also wir hatten bei uns auch eine Logopädin zum Beispiel im Studiengang, aber auch eben viele Personen, die wie ich aus dem Marketing oder aus den Wirtschaftsbereichen kamen, aber auch Personen, die eher so ein bisschen IT-Hintergrund hatten. Und für mich jetzt gesprochen war ganz klar, ich möchte damit weiter in der Strategie arbeiten. Also weiter für Unternehmen, für die ich gerne arbeiten möchte, zukunftsorientierte Strategien erstellen mit dem Methodenbaukasten, mit dem Mindset im Rucksack, das ich über die Zukunftsforschung, über das Studium der Zukunftsforschung erlernt habe. Und ja, das Feld ist breit gefächert. Also es gibt sehr, sehr viele Personen, die ähnlich wie ich eben in der Strategieberatung arbeiten oder eben ja dann Strategie-Foresight-Beratung, wo es eben darum geht, mit Unternehmen in die Zukunft zu gucken oder zu überlegen, was wären denn die Zukunft des Unternehmens mit verschiedenen Tools und Methoden und so weiter. In der Lehre kann man natürlich auch arbeiten. Das machen wir auch so ein Stück weit gerade. Das wäre aber erstmal so der größte Punkt, bei dem ich mich natürlich auch verorte.
Okay. Ich bin mal vor einiger Zeit in einem Interview gefragt worden, auch zu diesem Studiengang. Kriegen die Studis dann eine Glaskugel oder was wird da gemacht? Also die Menschheit ist ja schon immer fasziniert von der Zukunft. Sie hat versucht, aus den Sternen was zu lesen. Sie hat Horoskope erfunden. Sie hat Glaskugeln, Karten legen, aus der Hand lesen. Das alles machen wir, glaube ich. Und darum geht es dir, glaube ich, auch gar nicht so sehr überhaupt, die Zukunft vorherzusagen. Wenn ich das richtig verstehe, was du machst, ist es nicht das Vorhersagen, was 2026 passiert.
Richtig. Also das ist, würde ich mal sagen, der erste Zahn, der uns damals oder der einem wahrscheinlich dann gezogen wird, wenn man sich mit dem Thema das erste Mal so richtig beschäftigt. Zukunftsforschung bedeutet nicht, genau zu wissen, wie die Zukunft wird. Das weiß nämlich gar keiner. Und da würde ich sagen, grenzen wir uns auch ein bisschen von der Trendforschung ab, wo wir wahrscheinlich auch gleich mal ein bisschen tiefer eingehen. Also es geht nicht darum, herauszufinden, wie könnte sich was aktuell ist, denn zukünftig entwickeln, sondern wir wollen rausfinden, was gibt es denn überhaupt für Möglichkeiten. Und wir gehen da eben ganz stark davon aus, oder sagen eben, keiner von uns kann die Zukunft vorhersagen. Das geht einfach nicht. Wir können sie nicht berechnen. Kann so vieles passieren. Das wäre einfach vermessen, zu behaupten, man wüsste jetzt, wie die Zukunft wird. Aber genau darum geht es dann, mit dieser Unsicherheit umzugehen und zu sagen, okay, niemand kann die Zukunft vorhersagen. Stattdessen ist es wichtig, dass wir uns genau überlegen oder genau versuchen herauszufinden, was könnte denn eigentlich alles passieren. Also mit dieser Unsicherheit arbeiten, um verschiedene mögliche Zukünfte überhaupt sich mal greifbar zu machen und mit denen zu arbeiten, mit dieser Unsicherheit so ein bisschen arbeiten zu lernen. Und genau, das ist so ein bisschen der Kern.
Eike hat jetzt 7 Minuten lang zugehört und nichts gesagt, aber ich glaube, jetzt will er gerne auch mal was sagen, wenn ich das richtig sehe. Du bist Trend- und Zukunftsforscher mit einem eigenen Institut seit vielen Jahren, leitest mit mir zusammen den MBA Future Management, aber hast einen etwas anderen Ansatz, als Gina das gerade beschrieben hat, oder?
Ja, wir nennen uns ja immer noch Trend- und Zukunftsforscher und das ist auch so ein bisschen aus der Angst heraus oder aus meiner Erfahrung im Zukunftsinstitut zusammen mit Matthias Hawks. Da war ich unterwegs so bis Ende der 2000er Jahre, dass man mit Zukunft ja schon auch Hypes erzeugen kann, dass man mit Zukunft Leute begeistern kann, die dann aber bei Konferenzen auf einen zukommen und einem sagen, man könnte aus der Hand lesen oder ne, also das, was du eben mit Glaskugel meinst. Ja. Das hat mich dann natürlich, weil ich mich in meiner Entwicklung, ich habe auch lange im Wirtschaftsjournalismus gearbeitet, war lange an der Uni im Bereich Medienwissenschaften anfangs unterwegs. Also so dieser Sprung über Zukunft nachzudenken, über Zukünfte, eben diesen Plural zu suchen, das fand ich immer spannend. Aber es war lange Zeit so, dass man da sich so ein bisschen gegenüber esoterischen Entwicklungen absichern musste. Und was wir ja auch im Studium Future Management tatsächlich machen, ist, dass wir uns an Trends orientieren. Und das ist einfach eine ganz einfache Logik, mit der wir arbeiten. Wir haben diese Megatrends, Halbwertszeit 30 bis 50 Jahre. Dann haben wir noch Technologietrends, Gesellschaftstrends bis zu Lebensstiltrends runter, also 2-3 Jahre kurz vor Modeerscheinungen. Und das ist eigentlich eine Matrix, mit der wir arbeiten und mit der wir den Leuten seit mittlerweile über 25 Jahren zeigen können, wie sie selbst auch, und das ist natürlich ganz wichtig, wie sie selbst die Akteure ihrer eigenen Zukunft werden können. Für ihr Unternehmen, für sich selbst, für die Politik, wie auch immer. Also da ist auch ein ganz starkes Empowerment-Element drin, aber das habe ich bei Gina eben eigentlich auch rausgehört, dass dieses Element, also wir verkünden nichts ex cathedra, wir können Zukunft nicht vorhersagen, aber wir können sie planbar machen und das ist, da unterscheiden wir uns wiederum, glaube ich, eigentlich gar nicht.
Ja.
Ja, Gina, du kannst direkt was dazu sagen, wenn du möchtest.
Also in der Zukunftsforschung geht es genau zum einen darum, wir wissen nicht, also einmal anzuerkennen, dass niemand die Zukunft vorhersagen kann und stattdessen zu sagen, wir wollen herausfinden, was wäre denn alles möglich oder wir wollen herausfinden, was wünschen wir uns denn? Also einmal so dieser explorative versus der normative Ansatz. Und was die Zukunftsforschung auf jeden Fall immer macht, ist, sie startet in der Gegenwart. Also niemand kann sich mit einer Zukunft auseinandersetzen, wenn man sich nicht gut genug mit dem Gegenstand in der Gegenwart auskennt, den man betrachten möchte. Und da starten wir auch immer mit Trends. Also das ist deswegen, sind diese beiden Disziplinen auf jeden Fall miteinander verknüpft.
Also wir haben schon Unterschiede und Gemeinsamkeiten rausgefunden. Ich versuche das mal so vielleicht. Also es ist ja nicht, ich fange nochmal anders an. Ich weiß, dass wir vor 10, 11 Jahren, als wir im Hochschulrektorat diese Idee vorstellen durften, dieses neuen Studiengangs, da sagte ein Kollege dann, aber über Zukunft, da es die ja gar nicht gibt, kann man ja unmöglich wissenschaftlich irgendwie arbeiten. Und dann hat er mich schon kurz ins Schleudern gebracht und sagte, ja klar, man kann sie nicht messen, wiegen, zählen, auf dem Tisch auseinandernehmen und experimentieren damit. Insofern, wenn man diesen Wissenschaftsbegriff anlegt, wird es tatsächlich schwierig, was die Zukunft betrifft. Aber das ist ja nicht das, heute glaube ich auch nicht mehr der Stand der Diskussion. Wir haben, glaube ich, es ist keine Kunst zu sagen, wenn man die Wachstumsraten der Industrienationen der letzten 50 Jahre als Kurve aufmalt und dann sich überlegt, welche Faktoren, dann kann man vielleicht auch für die nächsten 10 Jahre einen Korridor angeben. Das ist ja jetzt kein Hokuspokus zu sagen, naja, der wird irgendwo zwischen 0% und 10% liegen. Ja, das wäre also das Fortschreiben von Trends auf eine ganz simple Art. Und dann wird es aber eher kreativer, wenn wir darüber, wie du hast es gesagt, Gina, über Wünschenswerte, also nicht einfach nur, was wird kommen, sondern was könnten wir denn beeinflussen, dass die Zukunft so aussieht, wie wir sie als Gesellschaft gerne hätten. Wie kann ich denn das?
Ich würde gerne noch mal kurz bei dem Thema Wissenschaftlichkeit von Zukunftsforschung
einen Frage,
wenn ich das darf. Das Problem der Zukunftsforschung ist, dass es ihren Gegenstand noch nicht gibt. Das ist natürlich ein Problem, das kann man so nicht gut lösen. Also man kann natürlich im Nachhinein, man kann sie nicht untersuchen, man kann sie nicht messen. Deswegen gibt es da so einen kleinen, sage ich mal, so einen kleinen Trick, den die Zukunftsforscher sich da zusammengesetzt haben. Wir untersuchen nicht die Zukunft als eine zukünftige Gegenwart, sondern Zukunft in ihrer gegenwärtigen Konstruktion. Also das bedeutet, wir untersuchen Zukunftsbilder, die Imagination oder das, was sich Menschen heutzutage vorstellen, wie Zukunft wird. Und diesen Gegenstand, den kann man natürlich untersuchen, greifbar machen, sichtbar. Das ist definitiv möglich. Und darum geht es letztlich, genau diese Vorstellungen wissenschaftlich greifbar zu machen und zu untersuchen und auszuwerten. Und deswegen gibt es in der Zukunftsforschung auch nicht diese Kriterien, dass Dinge falsifizierbar sind oder empirisch nachweisbar, sondern da geht es eher darum, dass eine Beweisführung logisch ist, sage ich mal, und dass es eben das ganz klar gemacht wird am Anfang, dass wir hier nichts vorhersagen, dass wir nicht die zukünftige Gegenwart hier bestimmen können, sondern dass es darum geht, diesen Möglichkeitsraum der Menschen greifbar zu machen, zu analysieren und dann logische Beweisführung vorzulegen oder logische Ableitungen zu treffen. Das so ein bisschen zum Thema der Gegenstand der Zukunftsforschung.
Ja. Trotzdem wird der Eike zum Beispiel oft gefragt, jetzt kürzlich in den Tagesthemen, was kommt 2026? Da, Eike, da wirst du ja doch irgendwie in so eine Rolle gelockt zu sagen, ja, wer gewinnt denn jetzt die Wahl in Baden-Württemberg und wer und was passiert in Grönland? Wie gehst du damit um, mit diesen Anforderungen oder Erwartungen?
Das ist ganz einfach. Also das Gespräch, das auch für die Tagesthemen stattgefunden hat, war ja viel länger. Und da wurde natürlich gefragt, wie sieht's denn aus im nächsten Jahr und was kommt und was ist in 5 Jahren? Und dann muss man schon den Leuten, den Kolleginnen und Kollegen klar machen, dass was wir eigentlich wollen, ist nicht Prognosen abzugeben, sondern wir wollen eigentlich in Szenarien arbeiten. Wir wollen also mit unseren Kunden mit den Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, wollen wir immer gleich auf so eine Szenario-Ebene gehen, ihnen tatsächlich klar machen, dass sie in Zukunft eigentlich denken können, das kann einem keiner verbieten und dass es ihnen tatsächlich auch hilft für ihre eigene Arbeit, in Alternativen zu denken und da so einen Möglichkeitsraum aufmachen. Und das Erstaunliche ist immer wieder, also weg vom Tagesthemen-Interview, ich mache ungerne Prognosen, aber Prognosen kann man sich dann schon abbringen, wenn man intensiv an bestimmten Themen arbeitet. Aber eigentlich ist es so, dass wir die Leute in unserer alltäglichen Arbeit als Trend- und Zukunftsforscher aus dieser Prognoseebene rausholen. Auch die CEOs, die schon mal auch am Ende des Quartals schon mal eine Prognose abgeben müssen, dass wir sie rausholen. Wir wollen mit denen zusammen über Zukünfte reden. Wir wollen mit denen zusammen über ideale Zukünfte reden. Wir wollen über das berühmte Worst Case natürlich auch reden. Aber wir geben ihnen mit unseren, gerade, also wir fangen natürlich immer mit diesen Megatrends, mit diesen großen Entwicklungen an. Wir sagen, wir haben Energiewende, wir haben demografischen Wandel, wir haben Digitalisierung, wir haben noch 12 weitere Megatrends und sucht euch da mal die für euch wichtigsten Trendentwicklungen aus und ihr müsst nicht gleich für jede Trendentwicklung eine neue Abteilung aufmachen, wird sowieso nicht gehen, aber guckt ihr euch mal genauer an, lasst euch von Trend- und Zukunftsforschern helfen, wie man zu diesen einzelnen Themen, wie man da tiefer reinkommt und dann lasst uns mal darüber reden, welche Konsequenzen könnten denn diese Megatrends für euch in den nächsten Jahren haben? Und das, was wir, sagen wir mal so vor 10 bis 15 Jahren immer erlebt haben, ist, dass wir mit unseren, also ITZ hat 15 Megatrends, andere haben 11 Megatrends oder 13 Megatrends. Da kann man im Einzelnen drüber debattieren, man kann es aber auch lassen. Aber was wir dann erlebt haben, ist, dass wir mit unseren Megatrends tatsächlich zu Unternehmen kommen. Und da steht Megatrend oben, zufällig jetzt, steht Klimawandel, ein ganz wichtiger Megatrend. Und dann bekommen wir gesagt, bekamen wir damals immer wieder gesagt, ja, Herr Wenzel, das mit dem ersten Megatrend Klimawandel, das haben wir schon im Griff. Wir machen jetzt eine Social Responsibility Studie und geben da auch eine Pressemitteilung jeweils nach außen. Und damit können wir den ersten Megatrend jetzt schon mal abhaken. Und dann sagen wir, nein, das glauben wir eigentlich nicht. Das ist also so. Megatrends sind sozioökonomische Veränderungsparameter, die wirklich in den nächsten 50 Jahren wirken werden, aber die auch schon in 10 Jahren dein Leben, so wie du von zu Hause zur Arbeit kommst, was du isst, tatsächlich nachhaltig, radikal verändern werden. Und dann kommt man mit denen schon langsam in ein Gespräch rein und kann sich klar machen, ich muss nach diesen Trends mich orientieren und dann bekomme ich einen, dann geht ein Vorstellungsraum oder ein Zukunftsraum, wir haben es wie immer man das nennen will, entsteht ein Zukunftsraum und wir haben dann oft bei Mitarbeitenden, auch bei großen Unternehmen oder ob ich jetzt mit dem Symphonieorchester Stuttgart, das haben wir auch schon gemacht, mit 80 Musikern über die Zukunft rede, geht so ein Möglichkeitsraum auf und die fangen an, in Szenarien zu denken und zu reden und die finden das auch ganz schön, weil sie das Gefühl haben, ich kann schon so ein bisschen mir ein Bild machen, was kommt und was ich eigentlich möchte. Und das ist eigentlich im Grunde die Geschäftsidee, die wir seit 25 Jahren verfolgen. Und die Leute lieben das in der Regel.
Ich liebe das ja auch, mich mit Zukunft oder Zukünften zu beschäftigen. Das mögen, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen, wenn auch nicht alle. Da kommen wir gleich oder später vielleicht nochmal zu. Also du hast ja den demografischen Wandel erwähnt. Das ist sicherlich einer der Dinge, die man sehr gut vorhersagen kann, weil ich weiß jetzt schon anhand der Geburtenziffern, wie viele Kinder in 5 Jahren ins Grundschulalter kommen werden. Da frage ich mich dann auch manchmal, warum es dann nicht genügend Lehrerinnen und Lehrer gibt in 5 Jahren. Das könnte man ja eigentlich sehr gut voraussagen. Viele andere Dinge vielleicht eher nicht. Dann gibt es dieses Phänomen der Wildcard. Da denkt man natürlich sofort an Mr. Trump. Was würdet ihr denn einer dänischen Ministerpräsidentin jetzt raten, was kommt denn jetzt 2026? Was macht denn Herr Mr. Trump in Grönland? Das sind, glaube ich, nicht die Themen, die wir seriös behandeln können, oder doch?
Ich würde auch sagen, als Zukunftsforscherin bist du ja nicht eine Expertin für alles oder eine Expertin für Zukunft per se, sondern du bist die Person, die weiß, wie man gemeinsam zu Zukunftsentwürfen und Zukunftsvorstellungen kommen kann. Und ich würde niemals zum Kunden oder zu einer Person wie jetzt der dänischen Ministerin gehen und ihr sagen, so, warte mal, ich weiß jetzt, wie es wird, so und so und so, sondern das ist etwas, was man auf eine Art gemeinsam erarbeiten müsste. Und jetzt genau konkret in dem Fall, da gibt es natürlich Politikexperten und sonst was, Personen, die da jetzt auf jeden Fall die richtigen AnsprechpartnerInnen sind. Aber generell als Zukunftsforscherin bin ich nicht diejenige, die die Inhalte hat, sondern ich bin diejenige, die mit Kundinnen, Personen, die das Thema für sich erarbeiten wollen, gemeinsam den Rahmen aufspannt. Und die Expertinnen sind andere. Also je älter man wird, wird man als Zukunftsforscherin wahrscheinlich dann auch ein Experte und eine Expertin für bestimmte Themen. Da komme ich mal auch in eure Richtung. Aber grundsätzlich ist man ja eher die Person, die versucht, gemeinsam mit anderen das Wissen auf eine Art zu drehen oder auf eine Art zu ja, zusammen zu bündeln und zu verarbeiten, dass man zu den Zukunftsentwürfen kommt oder zu den Zukunftsgedanken.
Es ist im Grunde ja auch so, also eine kleine Anekdote zu dieser Geschichte, als 2016 die US-Wahl anstand und wir in Nürtingen-Geislingen mit Studenten zusammengearbeitet haben und uns über Zukunftsthemen auseinandergesetzt haben, über Megatrendthemen geredet haben. Und da dachte ein Student, er hat jetzt zum ersten Mal an der Hochschule so einen Zukunftsforscher, Trendforscher vor sich. Und ich erklärte die Megatrends und er dachte, er macht mal einen originellen Einwurf. Und da sagte er, ja, jetzt haben wir ja US-Wahlen und ich bin Maschinenbauingenieur und die Welt ist für mich eigentlich relativ einfach. Wie sieht denn das jetzt aus? Also Sie haben uns jetzt hier diese Megatrends erklärt. Das ist alles ganz schön und das sieht alles ganz, ganz logisch aus. Und dann weiß ich ja, was in den nächsten 30 Jahren passiert. Aber was passiert denn jetzt, wenn der Trump Präsident wird? Können Sie mal, also da war wieder die Frage nach der Prognose. Können Sie mal die Prognose geben? Erstens, ob er die Wahl gewinnt und was dann passiert? Und dann sagte ich auch erstens, zweitens, also erstens wird der Trump ja die Wahl nicht gewinnen, ist ja Quatsch. Also die Amerikaner werden sich besinnen und sie werden merken, dass es kein geeigneter Präsident ist. Und zweitens, sollte es dann doch geschehen, dass er gewählt wird, hast du schon recht, dass du jetzt gerade hier intervenierst ins Seminar, weil wenn er wirklich gewinnen sollte, was ich für vollkommen ausgeschlossen halte, Zukunftsforscher können sich irren, dann ist es so, dass er tatsächlich von unseren 15 schönen Megatrends, wo ungefähr 10 ganz stark Nachhaltigkeitstrends auch sind, dass er versuchen wird, von diesen 15 Megatrends doch einige auseinanderzunehmen, kaputt zu machen und umzukehren. Das hat er dann tatsächlich auch gemacht. Das stimmt ja dann auch, ne? Das Thema Klimawandel ignoriert, erneuerbare Energien angegriffen und so weiter und so fort. Und das heißt, natürlich ist das im Moment, das wird ja, deswegen wird ja, bezeichnen wir Trump ja auch so als Disruptor, ne? Also dass er, es war zu erwarten, dass er tatsächlich an diesen Megatrends arbeiten wird. Und das wird uns in den nächsten Jahren dann in große Schwierigkeiten bringen. Dass es eintreten würde, diese Lage wusste ich 2016 nicht. Sie ist aber eingetreten, aber wir gehen nach wie vor davon aus, das ist wichtig, um diese Megatrendlogik zu verstehen, wenn dann Trump irgendwann mit seiner zweiten Regierungsphase zu Ende ist, werden wir weiter die gleichen Fragen stellen, die wir auch am Beginn der Trump-Administration gestellt haben. Und diese Fragen über die Zukunft verknüpfen sich unmittelbar mit diesen Megatrends. Also Trump wird irgendwann nicht mehr da sein. Wir werden weiter diese Megatrends als Fragestellungen haben und werden weiterhin auf diese Megatrends Antworten finden müssen, um eine vernünftige Gesellschaft mit einer Zukunftsvision entwickeln zu können.
Okay, also eure beiden, ihr seid beide so bescheiden und demütig, das ehrt euch und unterscheidet euch, glaube ich, auch von einigen anderen Dampfplauderern, die in dieser Branche unterwegs sind und großspurig uns erklären, welche Aktien in den nächsten 10 Jahren irgendwie performen werden. Das wollen wir alles nicht. Es ist auch echt traurig, ich weiß, ich habe selbst damit angefangen, dass Trump sich in jedes Thema reinquetscht, ob gewollt oder nicht. Jetzt lassen wir den aber für den Rest der Sendung hoffentlich mal außen vor.
Sehr gerne.
An der Klimakrise oder an dem Klimawandel wird auch er ja nichts ändern. Fast im Gegenteil, er wird ihn ja fast eher verschlimmern. Also die Entwicklungen, die sich da in unseren Lebensbedingungen leider nicht zum Guten verändern, die wird er nicht aufhalten. Das ist ja auch ein Trend. Okay. Vielleicht geht ihr doch beide nochmal, also Gina, du hast das Modul Futures Literacy in unserem Studiengang und kannst vielleicht mal kurz erzählen, was du da mit den Studis machst, was und wie auch das abläuft. Und dann erzählt der Eike, in seinem ersten Semester heißt das Modul Trendforschung, was da denn wohl so die Inhalte sind.
Ja, Futures Literacy, das ist ein Begriff, der jetzt auf jeden Fall in den letzten 2 Jahren mir deutlich häufiger über den Weg gelaufen ist, als noch vor 5, 6, 7 Jahren. Und zwar ist das ein Begriff, der bezeichnet die Kompetenz, um aus dem Umgang mit Zukünften in der Gegenwart zu lernen oder daraus Nutzen zu ziehen. Und den Begriff, den gibt es mittlerweile schon eine Weile, der ist von der UNESCO geprägt. Und da gibt es auch mehrere kleine Programme mittlerweile und auch Bücher, glaube ich, und so weiter und so fort. Und das ist so ein bisschen abstrakt. Also das ist keine Kompetenz, die man jetzt mit einer Schulung lernt und dann kann man die, sondern das ist was, was jemand schon hat und andere Leute haben es vielleicht nicht und ich kann es auch mal noch nicht so ganz greifen. Aber was du vorhin, Eike, erzählt hast, du möchtest mit deinen Kundinnen darüber sprechen, was ist der Worst Case, was ist das Idealszenario, die ganzen vielen Alternativen. Genau das ist ein Vorgehen, um Futures Literacy zu schulen oder auszubilden, weil die Personen haben in dem Moment ja dann begriffen, aha, es gibt nicht nur die eine Zukunft, aha, ich bin nicht ausgeliefert, sondern ups, ich bin sogar selber im Driver's Seat und könnte vielleicht sogar selber was tun, um eine bestimmte Zukunft zu erreichen. Und da wären wir auch wieder ein Stückchen bei dem, was du vorhin auch kurz angefragt hast, Klaus, das Thema normative oder wünschenswerte Zukunft, also auch zu verstehen, es gibt nicht die festgeschriebene Zukunft, sondern es gibt viele verschiedene mögliche Zukünfte und es gibt vielleicht auch eine Zukunft, die ich mir wünsche oder die Leute mit mir gemeinsam sich wünschen oder die sich auch nicht wünschen und ich bin selber in der Position dazu, was zu tun, um dem näher zu kommen oder dem entgegenzuwirken, was ich nicht möchte. Und in dem Modul geht es für mich hauptsächlich darum, den Studis nochmal einzutrichtern, was wahrscheinlich was der Eike auch macht, dass es hier nicht darum geht, die Zukunft vorherzusagen, dass wir keine Vorhersagekugel haben, dass das einfach nicht geht, dass wir aber aufbauend auf dem Trend, und aufbauend auf einer guten Beschäftigung mit dem Gegenstand, für den wir uns die Zukunft anschauen wollen, sehr wohl überlegen können, was gibt es denn alles, was wäre denn alles möglich. Und ich werde mit den Studis oder machen mit den Studis dann immer so einen Zugang aus drei verschiedenen Bereichen. Also das große Thema, nachdem wir erstmal inhaltlich so ein bisschen gemeinsam rausgefunden haben, aha, es gibt mehrere verschiedene Zukünfte, aha, es gibt auch wünschenswerte Zukünfte, sind die Zukünfte des Masterstudiums. Ich bin ja Praktikerin und ich bin total überzeugt von den Methoden, die wir anwenden und merke das einfach immer bei meinen Kundinnen und aber eben auch bei den Studis, wie krass das funktioniert, wenn sie kleine Methoden mal selber anwenden. Das bedeutet, ich gehe dieses Thema, die Zukunft des Masterstudiengangs generell, mit denen einmal aus einer normativen, aus einer explorativen und aus einer Trendforschungsperspektive an. Das bedeutet, ich mache mit ihnen einmal eine explorative Methode. Das bedeutet, wir machen eine kleine Szenario-Methodik. Also explorativ bedeutet in dem Sinne, wir wollen herausfinden, was wäre denn eigentlich alles möglich. Schauen also, welche Szenarien gäbe es in den nächsten 15, 20 Jahren für den Master, den weiterbildenden Master. Dann aus der normativen Richtung, da machen wir dann eine kleine Zukunftswerkstatt, wo wir eben gemeinsam herausfinden, was sind denn so die Utopien für den Masterstudiengang für die Studis. Und dann gibt es aber eben noch den gegenwartsbezogenen oder den trendbezogenen Zugang. Was sind denn aktuell so sehr wahrscheinliche Entwicklungen für weiterbildende Masterstudiengänge? Und das sind so die drei methodischen Richtungen, die wir angehen, um das Thema gemeinsam, das Thema Zukünfte des Masterstudiums gemeinsam anzuschauen. Und das ist dann am Ende auch tatsächlich die Leistung, die die Studis abgeben, dass sie anhand des gemeinsam erarbeiteten Zukunftswissens sich dann selber überlegen, was wäre denn so ein cooles Konzept für einen zukünftigen Masterstudiengang. Und in dem Moment hoffe ich, dass sich Futures Literacy ausgebildet hat und auch ein bisschen die Kompetenz mit diesem Wissen strategisch zu arbeiten, nämlich man hat einmal, was wünschen sich Studis, man hat einmal, was gäbe es denn überhaupt für Möglichkeiten und dann hat man einmal aktuell gesehen, wie wird sich alles wahrscheinlich entwickeln. Und das alles gemeinsam in einen Topf zu werfen und daraus dann ein eigenes Konzept zu basteln, ist so ein bisschen das, was ich hoffe, was die Studis am Ende gut hinkriegen.
Wow, klingt super. Und bei dir, Eike?
Also wir fangen im ersten Semester an und beschäftigen uns wirklich mit diesen unterschiedlichen Trendkategorien. Wobei, also vielleicht, ich habe es bisher, glaube ich, noch nicht definiert, also dieser Begriff Trend, der ist ja so allgegenwärtig und auch so ein bisschen schrottig eigentlich mittlerweile. Aber für uns hat er eine ganz besondere, eine wissenschaftliche Bedeutung. Also das sind sozusagen Entwicklungen, Bewegungen, die wir als Trendforscher versuchen aufzufinden und wo wir schauen, also in der Gegenwart natürlich aufzufinden und wo wir schauen, wo bei diesen Trends, bei diesen Entwicklungen, bei diesen Veränderungsbewegungen tatsächlich Potenzial für zukünftige Entwicklungen liegt. Das ist so der Ausgangspunkt. Und dann fangen wir an und reden über diese Megatrends, die ja jetzt auch nicht alle plötzlich vor 14 Tagen vom Himmel gefallen sind, sondern die wir kennen und über die wir reden. Das sind sozusagen die großen Themen, dieser Welt. Und dann beginne ich immer damit, dass ich erzähle, so exemplarisch an 3, 4, 5 Megatrends, wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat und was weiß ich, beim Thema Megatrend Digitalisierung, was da in den vergangenen Jahren im Bereich der Presse passiert ist. Also dass irgendwann sich keine Anzeigen mehr verkaufen, lesen und Leute immer mehr im Internet Inhalte gelesen haben und dass es dann den Zeitungen immer schlechter ging und dass die Zeitungen dann 10 Jahre versucht haben, sich dieses Geschäftsmodell also einer digitalen Zeitung dadurch anzueignen, dass sie das nachgemacht haben, was das Internet getan hat, nämlich kostenlos Inhalte reinzuspülen zu den Leserinnen und Lesern beziehungsweise Nutzerinnen und Nutzern, und dass sie dann plötzlich aber festgestellt haben, dass das überhaupt nichts bringt, dass sie damit ja eigentlich so ihr Alleinstellungsmerkmal, diese Inhalte zu haben und seriös auszuspielen an Kundinnen und Kunden, dass das ist, wodurch sie ihr Geld verdienen, und dass dieses Modell nicht mehr funktioniert. So, dann fangen wir so über solche, ich denke, im Unterschied zu Gina ist bei mir der Ansatz, wir haben diese Trendmatrix, angefangen bei den Megatrends, und gehen dann aber relativ schnell schon in Themen und Inhalte hinein und machen konkret klar, dass so ein Megatrend wie Digitalisierung jetzt nicht nur im Bereich Zeitung, sondern auch im Bereich des Einzelhandels, wo 2013 der Silicon Valley sagte, alles wird Software, Software eats the world, und auch der Handel wird komplett digitalisiert. Wo wir dann die Frage stellen, also das ist jetzt ein Megatrend und der kommt auf den Einzelhandel, und im Silicon Valley haben vor 10 Jahren gesagt, das wird alles Software und wir werden nur noch im Internet einkaufen. Dann sagt mir doch mal, liebe Studentinnen und Studenten, wie hoch ist der Anteil des elektronischen Shoppings gegenüber dem normalen Shopping? Und dann sagen die 50, und das ist so Amazon, ich kaufe immer bei Amazon, 40, und wir sagen dann, nein, das ist eigentlich nicht so. Seit Jahren ist es so, dass der Anteil des E-Commerce am Einzelhandel in Deutschland so knapp 10% beträgt. Das kann doch nicht sein. Dann fangen sie an, machen ihre Laptops auf und googeln mal Anteil Einzelhandel, E-Commerce, und stellen fest, es ist tatsächlich so. Dann sagen wir, also dann, da könnte sozusagen ein Lernschub jetzt eintreten, und wir sagen, das ist ein Megatrend, der in allen relevanten Märkten und noch auch in eher unrelevanten Märkten tatsächlich in den nächsten Jahren unser Handeln verändern wird. Aber bitte macht euch klar, dass diese Megatrends wie Digitalisierung nicht in jeder einzelnen Branche mechanisch gleich wirkt. Natürlich hätte das Silicon Valley das gerne, dass Digitalisierung und Software die Welt verspeist und wir nur noch digital einkaufen, aber es ist nicht so. Trotzdem ist es so, dass diese Digitalisierung in den nächsten 10 bis 20 Jahren überall in unserer Welt, gesellschaftlich wie auch wirtschaftlich, zu enormen Veränderungen führen wird, und über die müssen wir reden. Also sprich, ich gehe stärker von konkreten Beispielen aus Wirtschaft und Gesellschaft aus und stelle dann immer wieder die Frage, ist das ein Megatrend, und habt ihr verstanden, wie stark dieser Megatrend wirkt und was wir damit meinen, wenn wir sagen, dass wirkliche Megatrends Wirtschaft und Gesellschaft nachhaltig oder radikal wie immer verändern werden. Und dann irgendwann merke ich relativ schnell, dass den Studentinnen und Studenten klar wird, okay, da passiert was, das ist aber alles nicht so super einfach, super mechanisch, aber ich kann jetzt ja auch mal darüber nachdenken, wie der Megatrend Digitalisierung meine Berufswelt und mein Unternehmen verändert hat. Und so auf diese Art und Weise kommen wir ins Gespräch.
Das erlebe ich ja auch so, wenn ich mit den Studis da arbeite, auch wenn mit anderen Methoden, egal. Das macht ja gerade den Reiz aus, da sitzt halt einer aus der Automobilbranche und einer aus der Medienbranche und einer aus, ich weiß nicht welchen, Industriezweigen. Ja. Und dann geht's halt genau darum, was bedeutet denn jetzt zum Beispiel künstliche Intelligenz bei mir in meinem Unternehmen? Mhm. Du hast ja auch noch ein weiteres Semester und ein Modul, das nennt sich Innovationsmanagement. Und ich glaube, das allein macht schon klar, dass es dir sehr stark um die praxisrelevante Anwendung. Also wir reden ja nicht einfach nur über Trends, weil es so interessant ist, und über Zukunft, weil es so spannend ist, sondern es geht ja tatsächlich um die um die Praxisrelevanz. Ja, dass es kein Unternehmen und keine Branche gibt, die sagen würde, also für mich ist die Zukunft klar, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten und Innovation brauchen wir auch nicht. Nenn mir eine Branche oder ein Unternehmen, das so, vielleicht denken Sie das, aber dann werden Sie wahrscheinlich zu denen gehören, die in 5 Jahren nicht mehr da sind. Also ja, es ist natürlich für jeden relevant und praxisrelevant.
Ja, also ich mache das, wenn ich irgendeinen Vortrag mache, irgendeine Keynote halte, dann kann man diese Trendlogik in 10 Minuten erklären und dann hast du noch 20 Minuten Zeit, was anderes oder damit zu arbeiten. Das kann Leute dann auch relativ schnell faszinieren im Seminar, im Studium, in unserem MBA geht es aber konkret wirklich darum, die Leute erfahren zu lassen, dass sie damit ja eigentlich wirklich ein Werkzeug in die Hand bekommen, das natürlich auch fehleranfällig ist oder das mich nicht automatisch zu einem Ziel führt, wenn ich mir klar gemacht habe, dass es den Megatrend Digitalisierung gibt. Aber ich glaube, dass die Leute nach wie vor ganz schnell merken, dass wenn sie mit diesem Trendrahmen arbeiten, dass sie handlungsfähiger werden in der Zukunft und dass sie bestimmte Probleme, die sie in the box sozusagen in ihrem Berufsalltag nicht lösen können, dass sie mit dem Blick auf diese Trendmatrix, das sind ja alles zusammen, sind das so rund 100 Trends, die wir im Grunde immer, über die wir immer reden, ne? Und das verschiebt sich natürlich häufig Jahr um Jahr, aber diese 15 Megatrends haben sich in den letzten Jahren wenig verschoben. Aber es zeigt sich immer wieder, dass die Leute dadurch das Gefühl bekommen, sie können handeln und sie können sich Alternativen zu ihrer aktuellen Realität vorstellen. Und dann haben wir eigentlich schon ein großes Ziel erreicht. Die Leute arbeiten mit Visionen, mit Ideen und stehen dann oft manchmal auch am Ende der Stunde auch vor einem und sagen, ah prima, ich habe mir ja noch gar nicht klar gemacht, dass das Thema demografischer Wandel für meine Firma wichtig sein könnte. Das mache ich jetzt mal. So funktioniert es dann.
Gina, ich habe von dir einen Ansatz geklaut und machte seitdem ganz großartige Erfahrung damit und das verbindet vielleicht ganz schön, was ihr beide macht und was ich dann auch mache. Das ist dieser Futures Cone oder Szenario-Trichter, wie ihn manche nennen. Und ich hatte den anfangs immer nur verstanden als, okay, was ist wahrscheinliche Zukunft und dass die, je weiter man in die Zukunft geht, weiter auseinandergehen. Ist klar, es gibt unwahrscheinliche, wahrscheinliche, plausible und es gibt diese weiter wie bisher, das Szenario, wo landen wir? Und dann habe ich das immer mit dem Thema Erderwärmung, Klimakrise gemacht. Wie wahrscheinlich ist es, wenn wir so weitermachen wie bisher, dann landen wir in einer Zukunft, die wir alle nicht wollen. Da ist der Globus 3 bis 6 Grad wärmer als heute, völlig unbewohnbar. Und dann habe ich aber von dir, das haben wir uns mal drüber unterhalten, das mache ich jetzt mit denen, dass die Studis zu bestimmten Szenarien nicht nur sagen, wie wahrscheinlich sie das finden, sondern auch, wie wünschenswert sie das finden. Und dann hast du ein Beispiel, das habe ich übernommen, du hast es mir gestattet. Im Jahr 2050 werden alle Menschen 120 Jahre alt. Und dann denken die erstmal drüber nach und diskutieren, ist das möglich, ist das wahrscheinlich? Naja, alle vielleicht nicht, aber ja, theoretisch, ja, Gesundheitsrevolution und so. Und dann denkt erstmal jeder, das ist ja doch super. Und dann nochmal eine Schleife drüber nachdenken und drauf rumkauen, dann stellen sie, das ist vielleicht überhaupt nicht wünschenswert. Ne? Und diese beiden Sachen, also zu sagen, ja, natürlich, wir stecken jetzt alle Fantastilliarden in die Forschung, in die Gesundheitsforschung und dann können wir alle 120 Jahre alt werden. Aber dass dann erst recht unsere Ressourcen erschöpft sind, dass wir alle kollabieren, dass unser Rentensystem nicht mehr... Ach, du liebes bisschen, was würde das denn bedeuten? Ne? Das finde ich einen totalen Aha-Effekt. Um mal nur so ein Tool rauszugreifen aus den vielen, die ihr da so... macht, da kann es richtig, richtig spannend werden und richtige Aha-Momente. Man sieht richtig, wie es Klick macht bei den
Absolut, das ist ein ganz tolles Beispiel, um wirklich so ganz leicht auch so Parameter in der Arbeit mit Zukunft und Zukünften überhaupt zu verdeutlichen. Also einmal, Zukunft ist halt super subjektiv. Jeder hat eine andere Zukunftsvorstellung. Und deswegen bringt es auch nichts, wenn ich jetzt für ein Unternehmen eine Szenarioanalyse mache und es denen dann vorlege, weil das sind ja... Also es geht ja auch um deren Zukunftsbilder, die sie gemeinsam erarbeiten und wo ihre Inhalte mit reinfließen. Also Zukunft ist subjektiv und auch super kontextabhängig. Also dieser Cone, da mache ich sehr, sehr gerne immer links, wo der anfängt, ein Augenpaar hin. Weil je nachdem, wer da durchguckt, verändert sich einfach, wie dieser Cone am Ende ausschaut. Ob da was wünschenswert ist oder auch, wie schätze ich was als wahrscheinlich ein? Wer sagt denn eigentlich, was wahrscheinlich ist oder was nicht wahrscheinlich ist? klar, da können wir uns jetzt auch streiten, bestimmte Dinge sind ein bisschen fester gelegt als andere, aber ihr versteht meinen Punkt so ein bisschen. Freut mich auf jeden Fall, dass das auch bei dir gut funktioniert, Klaus.
Ja. Ich gucke auf die Uhr und denke, wir haben, wir könnten noch Stunden weiterreden und noch mehr Zukunft in dieses Programm einfließen lassen, aber vielleicht ist es auch schon langsam Zeit, zu einem Ende zu kommen. Wir reden, und nicht wir jetzt speziell, sondern überhaupt ist derzeit so viel die Rede von der Omnikrise, der Multikrise, der Polikrise, gibt's noch einen Ausdruck, Stapelkrise. Also da ist ein Gefühl, und gerade in der jüngeren Generation macht mir das natürlich dann schon Sorgen, dass da die Zukunftsangst tatsächlich Ausmaße annimmt, dass die vielleicht gar keine Lust mehr haben auf Zukunft, weil sie sagen, das wird ja sowieso alles nur ganz fürchterlich. Die ganzen Krisen, die wir nicht gelöst bekommen, wie kann man eure Haltung dazu, wie würdet ihr die charakterisieren? Wird sowieso alles schlimm enden? Muss man Angst haben vor der Zukunft? Oder was gäbe es möglicherweise gerade für die junge Generation, was ihr denen sagen könnt, warum das Spiel noch nicht verloren ist? Wer will zuerst?
Aber das Thema kritische Zukunftsforschung könnte man jetzt hier ganz gut anbringen. Und zwar, ja, angesichts von dem Ganzen, was du gerade gesagt hast, Klaus, geht es mir auch oft so, dass ich eine Zukunftsangst verspüre. Und vieles von dem, wo wir gerade lang gehen, ist ja auch ein Stück weit geprägt von Narrativen, die wir so hören, von Zukunftsnarrativen. Und ich habe für mich einfach herausgefunden, dass es super wichtig ist, immer wieder so zu reflektieren und sich klar zu werden, was steckt denn da jetzt eigentlich gerade für eine Zukunftsannahme dahinter und wer sendet die eigentlich jetzt gerade? Und dieses Werkzeug, einfach Zukunftsnarrative und Zukunftserzählungen immer nochmal kritisch zu hinterfragen, zu gucken, wo kommen die eigentlich her, von wem kommen die eigentlich, und mit dem Wissen im Hinterkopf, niemand weiß, wie die Zukunft wird, zu verstehen, dass Zukunftsnarrative einfach immer einem Zweck dienen, das alles nochmal ein bisschen neu aufzurollen und in der Gegenwart nicht zu vergessen, dass man selber handlungsfähig ist und selber die ganze Zeit mitbestimmen kann, wie sich Zukunft entwickelt. Also mein Plädoyer ist, Zukunftsannahmen sollten hinterfragt werden, immer wieder von jedem und von uns. Und wir sind einfach immer wieder selber fähig dazu, die Zukunft mitzugestalten, auch wenn es nur im Kleinen ist.
Also Handlungsfähigkeit ist wichtig, haben wir eben schon drüber gesprochen. Wir glauben, dass wir mit unseren Instrumenten im Studiengang MBA Future Management tatsächlich Leute handlungsfähig machen und sie aber auch inspirierter aus dem Studium entlassen, als sie reingekommen sind. Wie gehen wir mit der aktuellen Pluri- oder Multikrise um? Ich mache das, wie ich es eben auch für die Methode allgemein geschildert habe. Ich schaue mir mit den Studentinnen und Studenten zusammen die Megatrends an. Wir reden über die Energiewende und wir stellen fest, dass wir da in den letzten Jahren, zumindest in Europa, aber natürlich auch in China mit ganz anderen Motivationen, in den vergangenen Jahren enorme Fortschritte gemacht haben, dass dieses riesige Projekt der Dekarbonisierung unserer Welt und das Wirtschaftssystem im globalen Maßstab, dass dieses Projekt nach wie vor da ist, dass es nach wie vor gerade auch von der EU vorangetrieben wird. Und was mich so auf Dauer, wir reden ja viel mit der Presse, das ist wichtig für unseren Job, aber was mich nach wie vor narrisch macht, ist, dass wir über die Erfolge, die wir auch in Deutschland erzielt haben in den vergangenen 5 bis 6 Jahren, dass da einfach nicht drüber geredet wird. Jetzt könnte man sagen, das haben Trendforscher so vor 20, 25 Jahren auch gemacht, die so ein bisschen die rosa-rote Brille aufsetzen und sagten, wir brauchen nur noch Aktien kaufen, brauchen gar nicht mehr arbeiten. Und dann kam 9-11, ne? Da war der Vorwurf tatsächlich begründet, ja, die Telekom-Aktien, ne? Da war der Vorwurf tatsächlich begründet, die Trendforscher, seid da mal vorsichtig, die setzen die rosa-rote Brille auf. Aber nein, der Punkt ist, dass wir in den vergangenen Jahren, was diese sozialökologische Transformation angeht, wirklich enorme Fortschritte und sehr, sehr vieles erreicht haben und es nicht in der Lage sind, es wirksamer zu kommunizieren. Und dafür nutze ich natürlich den Studiengang auch, nutze meine Vorträge auch, um das klar zu machen. Also ich bin sicher, wir sind nicht die letzte Generation, die auf diesem Planeten leben wird. Aber wir sind die erste Generation, die Chance hat, diesen Planeten bessererweise zu hinterlassen, zu einem besseren Ort zu machen, als der, den wir sozusagen vorgefunden haben. Und da gibt es nach wie vor evidenzbasiert in ganz, ganz vielen Bereichen ganz, ganz viele Zahlen und Fakten, mit denen man argumentieren muss. Aber wir sind im Moment in unserer Öffentlichkeit, das ist jetzt keine Medienschelte, aber in unserer Öffentlichkeit eher an dem Punkt, dass wir uns so an dieser Negativität, der Zukunftsverachtung der Populisten entlanghangeln und deren Agenda bedienen, als dass wir selbstbewusst sagen, wir haben in den vergangenen Jahren schon einen ersten Schritt, sagen wir mal ein Drittel dieser großen Energiewende hinter uns gebracht. Das ist ein epochales Projekt, an dem wir es nicht geschafft haben, die Leute noch stärker zu beteiligen. Das ist ein großes Problem, das sollten wir in den nächsten Jahren oder müssen wir unbedingt nachholen. Aber das ist die große Chance, bessere Jobs, neue Jobs, Perspektiven für Menschen tatsächlich zu erzeugen. Und letzter Satz, da wird dann eigentlich immer klar, dass Zukunft möglich ist und dass wir an der Planung und an der Umsetzung von Zukunft beteiligt sind. Das kann man Vision nennen und ein Bundeskanzler fand ja Visionen mal ganz schrecklich. Ich finde Visionen ganz toll und ganz wichtig. Ich glaube, wenn wir uns mit diesen Megatrends und den Entwicklungen in den letzten Jahren beschäftigen, wird uns klar, dass es wirklich sowas wie gute Zukunft gibt. Und wenn wir das nicht mehr in der Politik kommunizieren können, dass es eine gute Zukunft gibt, dann werden wir auch das Vertrauen in die Demokratie verlieren. Damit mache ich jetzt ein weiteres großes Thema auf, das wir hier nicht mehr behandeln können, aber das ist schon wichtig. Wir brauchen diesen Zukunftsblick, um Demokratie in den nächsten Jahren zu retten. Und da bin ich nach wie vor gerne bereit, da ein Teil von zu sein.
Okay, Eike und ich sind ja noch mal eine Generation weiter als Gina. Deswegen, das machte eben, dachte ich auch, auch nochmal ein Unterschied, dass man eben doch schon 30 Jahre auch zurückgucken kann oder 40 oder 50, was sich in solchen Jahrzehnten an irrsinniger Veränderung getan hat, die nicht vorhersehbar war. Also wer hätte denn 1980 dies und das und jenes hätten wir uns noch nicht mal vorstellen können. Ja, wenn jetzt von autonomem Fahren die Rede ist oder wir sind ohne Handy aufgewachsen, der Eike und ich, unvorstellbar für die heutige Generation. Das war nicht vorhersehbar oder jedenfalls nur für Science-Fiction-Autoren. Und trotzdem ist es gekommen. Und nicht alles war damals gut und nicht alles ist heute schlecht, auch wenn ich sonst nicht eines übermäßigen Optimismus verdächtig bin, aber tatsächlich hatten wir auch damals Waldsterben und NATO-Doppelbeschluss und Wettrüsten und Kalten Krieg und ja, no future. Trotzdem hat sich seitdem manches verbessert, manches verschlechtert und so wird es wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in den nächsten Jahren.
Aber nochmal, Klaus, ein abschließendes Beispiel, also wie rasant dann auch Veränderungen sein können und man das auch beobachten muss. Als wir hier in Deutschland gesessen haben, uns über Maskenpflicht und so weiter echauffiert haben, also sagen wir zwischen 2020 und 2025, hat China während der Pandemie begonnen und abgeschlossen, Deutschland komplett in entscheidenden Bereichen des Maschinenbaus und der Automobilproduktion zu überholen. In 5 Jahren. Also das ist atemberaubend und es ist tatsächlich passiert, es ist in Zahlen belegbar und man kann dann natürlich auch reagieren. Ne? Aber wir waren ja schon 2020 an dem Punkt, dass wir sagten, in Deutschland die Automobilindustrie, wenn sie sich nicht verändert, dann soll sie halt sterben. Das wird dann auch passieren. Aber es ist möglich und es passiert im Moment. Und wir versuchen auch in Deutschland, auch trotz dieser Automobilstrukturkrise, versuchen wir das Unternehmen immer wieder klar zu machen. Also Zukunft ist planbar, Zukunft passiert, Zukunft kann man relativ schnell beeinflussen. Man muss aber etwas tun und man muss einen Plan haben und man muss diese Vision nach vorne haben. Man muss diesen Blick haben, dass die Welt veränderbar ist. Die Welt ist kein Nullsummenspiel. Es ist genug für alle da und wir können weiter wachsen und können vor allen Dingen nachhaltig wachsen. Schluss mit der Sonntagsrede. Aber das ist einfach, das ist beeindruckend. Das ist in 5 Jahren, ist da eine im Weltmaßstab, während wir hier zu Hause saßen und geguckt haben, so wie das Wetter draußen wird und Masken auf hat, hat China uns da überholt. So, und dann müssen wir jetzt überlegen, was wir tun. So ist manchmal Zukunft, das kann verdammt schnell gehen.
Und nochmal 5 Jahre und dann haben wir sogar Stuttgart 21 fertig gebaut.
Wahnsinn, totaler Wahnsinn.
Okay. So, wenn jemand von euch noch ein abschließendes Wort sagen möchte, dann könnt ihr das jetzt gleich tun. Wenn nicht, verabschieden wir uns bis zur nächsten Folge. Ich bedanke mich schon mal ganz herzlich bei Eike wie gewohnt und bei Gina erstmalig. Ja. Vielen Dank, ihr beiden.
Danke dir, Klaus.
Danke euch.
Wer das Bedürfnis hat, sich über diese Zukunftsthemen auseinanderzusetzen, aber auch seinen eigenen Horizont zu erweitern und zukunftsfähiger im Unternehmen zu werden, der kann gerne bei uns unseren Studiengang buchen. Wir starten im März in die nächste Runde. MBA Future Management, weitere Informationen natürlich im Internet oder gerne auch bei Klaus und mir persönlich.